Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid an diesem 24. Juni. Heute ist Landesjugendsabbat im Willi-Graf-Gymnasium und ich vermute, dass viele Jugendliche, aber nicht nur Jugendliche, sich dort aufhalten. Ich möchte sehr gerne heute mit euch das Thema unseres Lektionsheftes für das zweite Quartal 2023 abschließen. Und vor zwei Wochen habe ich über das Lamm, über das siegreiche Lamm gepredigt, der Textabschnitt aus Offenbarung 14, 1 bis 5. Und da sind wir nur bis zur Hälfte des Textabschnittes gekommen. Heute würde ich gerne den zweiten Abschnitt zu Ende führen. Eventuell können wir auch ins Gespräch kommen nach der Predigt, wenn das euer Wunsch ist. Und da haben wir zumindest das Thema Offenbarung, das Lamm Gottes, mehr oder weniger hinter uns. Sicherlich wird uns das Thema auch an anderen Stellen beschäftigen. Bevor ich heute mit dem weiteren Teil des Textabschnittes aus Offenbarung 14 fortsetze, möchte ich euch am Anfang etwas erzählen. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es vor 7 oder 8 Jahren, sind meine Frau und ich in den Vereinigten Staaten an der Ostküste gewesen. Und ich bin jemand, der, ich mag Geschichte. Ich bin jemand, der gerne so geschichtsträchtige Orte besucht. Wir waren mit dem Auto schon da von New York über Washington DC, sind wir über Pennsylvania weiter nach Kanada gefahren. Und für mich war es ganz wichtig, als wir in Pennsylvania gewesen sind, zwei Dinge zu sehen. Ich wollte die Amish People sehen. Das war mir ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, wie diese Leute leben im 21. Jahrhundert mit einem Lebensstil, der mindestens 200-300 Jahre alt ist. Und ich wollte mir Gettysburg anschauen. Gettysburg ist ein ganz wichtiger Ort für die amerikanische Geschichte. Zwischen dem 1. und dem 3. Juli 1863 hat sich dort einen wichtigen Kampf, eine große Schlacht ereignet zwischen den konföderierten Armeen aus dem Süden und des amerikanischen Norden. Die Historiker schreiben, dass 43.000 Leute zu Opfer gefallen sind. Ich hatte keine Ahnung, was Gettysburg ist. Ich dachte, das ist so irgendein Gebäude und man geht rein und schaut sich so ein paar Fotos, ein bisschen so wie Dachau hier. Aber ich war voll überrascht. Es war wirklich... Du, ja? Okay, jetzt. Hoffentlich ist es besser, ja genau. Ich dachte, das ist so ein Gebäude, so meine Ausstellung oder mehrere Ausstellungshallen mit ein paar Fotos. Und da kann man sich ein bisschen informieren über den Bürgerkrieg in Amerika, über die Schlacht in Gettysburg. Aber es hat mich etwas ganz anderes dort erwartet. Ja, das ist so das größte Freilichtmuseum, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Man fährt durch das Museum mit dem Auto, so typisch amerikanisch. Und es war eine ganz große Fläche, da wo sie tatsächlich gekämpft haben. Und die einzelnen Stationen, wo die einzelnen Einheiten der einen und der anderen Armee wurden sehr gut gekennzeichnet, so mit einem Denkmal, mit einem großen Stein. Auf dem Stein sind die Namen der gefallenen Soldaten, woher sie kamen, aufgeschrieben, zu welcher Einheit sie gehört haben. Bestimmte alten Artillerie-Einheiten sind auch dort angezeichnet worden. Man konnte tatsächlich ein Gefühl bekommen von diesem Krieg. Und für mich war das sehr, sehr hilfreich, weil es ist schon etwas ganz Bewegendes, wenn man an einem Ort steht und man weiß, dass an diesem Ort vor 160, 170 Jahren tatsächlich ein Krieg sich ereignet hat. Man steht genau da, wo geschossen wurde, wo die Leute gestorben sind. Nur, ich habe mir gedacht, wenn die Amerikaner sich die Mühe nicht gemacht hätten, dieses Freilichtmuseum zu gestalten, wäre es für mich als Außenstehender überhaupt nicht nachvollziehbar, was überhaupt auf diese große Fläche bei Gettysburg stattgefunden hat. Und habe ich mir gedacht, das war gut, dass man dort nachlesen, buchstäblich auch die Denkmäler anfassen konnte, ja, diese große Artilleriegeräte sehen und fotografieren konnte. Und da wusste man, okay, das ist der richtige Ort. Wäre das eine flache Wiese gewesen oder hätten die Leute da ihre Häuser gebaut oder ein fetter Einkaufszentrum, da könnte man sicherlich nachvollziehen, okay, klar, an diesem Ort haben sie gekämpft, aber der Eindruck wäre ein ganz anderer. Dadurch, dass sie versucht haben, so nah an der Realität das Ganze zu behalten und dass sie alle so akribisch festgehalten haben, wo die eine Einheit, wo die andere Einheit gewesen war, könnte man tatsächlich ein realistisches Gefühl bekommen von dem, was sich damals 1863 ereignet hat. Warum erzähle ich euch das? Weil ich den Eindruck habe, wenn wir heute, 2000 Jahre später, nachdem das Buch Offenbarung geschrieben ist, diesen Text lesen, es kommt mir so vor, als ob ich auf einem geschichtsträchtigen Ort stehe, aber es gibt kaum Angaben, was tatsächlich dort passiert ist. Irgendjemand hat mir erzählt, dass das und das so ist und dass dieser Text in Verbindung mit diesem Ereignis zu verbinden ist und so weiter und so fort. Und wir als Adventisten haben so unsere Vorstellung. Aber es ist aus meiner Sicht etwas ganz, ganz anderes, wenn wir einen Text lesen und versuchen, den Text so zu verstehen, wie die Christen im ersten Jahrhundert ihn gelesen und verstanden haben. Schließlich musste diesen Textabschnitt für sie in erster Linie Sinn ergeben. Dass wir daraus heute, 2000 Jahre später, gewisse Prinzipien und Gedanken und Erkenntnisse ableiten, steht außer Frage. Nur dieser Text ist nicht für mich im Jahr 2023 in München geschrieben. Wäre Johannes in der Lage gewesen, diesen Text für uns zu schreiben, er würde andere Bilder verwenden, er würde andere Ausdrücke verwenden. Deswegen ist es wichtig, die Querverweise aus der Bibel gut zu kennen, um nachzuvollziehen, was dieser Text schließlich den Menschen damals gesagt hat und erst dann, welche Bedeutung dieser Text für uns heute hat. Ich lese die Verse 3, 4 und 5 und auf diese drei Verse möchte ich heute meine Gedanken konzentrieren. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 3, 4 bis 5. Und sie, das sind die 144.000, sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht, und diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Zuerst möchte ich mich dem Thema Singen als neues Lied widmen. Es gibt eine Menge Texte in den Psalmen. Ich habe mich nur für einen einzigen Textabschnitt entschieden, der uns deutlich macht, welche Bedeutung das neue Lied in dem jüdischen Verständnis hatte, in der Bibel, im Alten Testament. Und ich lese, ich lese aus Psalm, Kapitel 40, Psalm 40 möchte ich ab Vers 3 lesen. Es gibt allein in den Psalmen um die 8 oder 9 Stellen, wo das Thema des neuen Liedes von David, aber auch von anderen Psalmschreibern aufgegriffen wird. Ich habe mich für Psalm 40 entschieden. Psalm 40, und da lese ich ab Vers 3. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Hoffärtigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Der Text, gemessen an dem, was Johannes im Kapitel 14 schreibt, im Buch Offenbarung, ist 1000 Jahre alt. Die Verbindungen, die Verknüpfungen aber zwischen Offenbarung 14, 1 bis 5 und diesem Textabschnitt sind verblüffend. David spricht nicht über die 144.000. Er hat auch nicht das Motiv des großen Kampfes vor Augen, sondern er redet nur über sich selbst und das, was er in seinem schweren Leben verfolgt durch Saul, das war auch ein großer Kampf, aber auf persönlicher Ebene erlebt hat. Und er sagt in Vers 3, du stellst meine Füße wo? Auf einem sicheren, auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Im Offenbarung 14,1, wo steht das Lamm und die 144.000? Wo stehen die? Die stehen auch auf einem Berg. Die stehen auch auf einem festen Boden. Und weil man auf diesem festen Boden steht, hier werden wir immer wieder so die Querverweise zu dem, was wir auch vor 2 Wochen gesagt haben, weil er, David, und weil sie, die 144.000, auf diesem festen Boden stehen, schenkt Gott ihnen ein neues Lied. Was ist das für ein Lied? Ein Lied, mit dem man Gott loben kann. Auch in unserem Lektionsheft, in diesem Quartal, auch in der Weltfeldausgabe, da sind wir uns als Siebenten-Tags-Adventisten und darüber hinaus einig, sagen wir, dass das Thema, eins der Hauptthemen im Buch Offenbarung, ist die Frage nach der Anbetung Gottes. Und deswegen spielt dieses Lied eine ganz wichtige Rolle. Gott wird für das, was er für mich, für meine Erlösung getan hat, angebetet. Er wird gelobt, er wird gepriesen. Und diese Wunder, von denen David spricht in Vers 6, Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, ist, sagen die Theologen, eine Anspielung auf den Auszug aus Ägypten, wo Miriam ein Lied, nachdem sich das Meer geteilt hat, angestimmt hat und Gott gelobt hat für seine Erlösung. Warum ist mir diesen Text wichtig? Welche Bedeutung hat für uns dieser Text? Erstmal, welche Bedeutung hatte dieses Motiv des neuen Liedes für die ersten Christen? Einen ganz wichtigen. Es gibt deutliche Beweise, kirchengeschichtlich, dass das Buch Offenbarung im ersten Jahrhundert oft im gottesdienstlichen Kontext Teile von dem Buch gesungen worden. Dieses Lied war für den liturgischen Gebrauch. Es gab Textabschnitte, die vorgelesen wurden, aber da, wo es um die Macht Gottes ging, haben die Christen diese Teile des Buches Offenbarung gesungen. Ähnlich wie die Psalmen gesungen wurden. Wir wissen nicht, nach welcher Melodie sie gesungen haben. Und da muss man sich vorstellen, diese Christen lebten in einer sehr, sehr schwierigen Situation, von außen her betrachtet. Und das kennen wir. Vermutlich nicht alle, aber ich kenne es. Wenn jemand Angst hat, wenn jemand alleine im Keller ist als Kind, er versucht irgendwie vor sich her zu pfeifen, manche fangen an zu singen. Das ist so, das sind erprobte Strategien von Kindern, die man immer wieder erzählt hat. Ja? Wie besiege ich die Angst? Nicht indem ich mir permanent wiederhole, wie schrecklich die Dunkelheit im Keller ist, sondern ich fange an, etwas zu singen. Und das ist auch einer der Gründe. Heute ist es ein bisschen anders, weil wir Lieder singen, die ziemlich alt sind. Aber wenn man mit der Generation spricht, die 80 und älter ist, früher eine gesprochen hat, viele sagen, dass sie vor dem Zweiten Weltkrieg, sogar nach dem Zweiten Weltkrieg, viele zu dem Glauben gekommen sind aufgrund der Lieder, die man da gesungen hat. Und ich vermute, die Menschen früher, zumindest, das ist so den Eindruck, der entsteht, haben mehr gesungen, weil sie mehr mit Musik und mit Lieder etwas verbunden haben im Erlösungskontext als wir heute. Wir haben heute die Möglichkeit, hier zwei Ohrenstöpsel in unseren Ohren reinzustecken und die Musik läuft von mir aus den ganzen Tag pausenlos. Wir sind praktisch überfüllt mit Musik. Damals hatten die Menschen nicht die Möglichkeit, einen Plattenspieler laufen zu lassen. Sie hatten kein Spotify. Die Musik, die sie produziert haben, haben sie selbst produziert. Und es war ganz, ganz wichtig, welche Lieder man singt, wie man singt, mit welcher Haltung man singt. Deswegen ist das Thema des Singens in der Bibel, aber auch im Buch Offenbarung, ganz wichtig. Der Text geht weiter. Und in Vers 4 steht, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das Thema mit der Jungfräulichkeit der 144.000 war ein Grund für Spekulationen in der Vergangenheit. Manche Leute haben im kirchlichen Kontext auch das Zölibat drin gesehen. Da sind Männer, weil sie haben sich mit Frauen nicht mehr befleckt. Ja? Da sind ausschließlich Männer, wenn man das wortwörtlich verstehen würde, die tatsächlich keinen sexuellen Kontakt mit Frauen hatten. Weder außerhalb der Ehe noch innerhalb der Ehe. Das ist auch einer der Gründe, warum schon im 4. Jahrhundert nach Christus die Idee von der Askese, von der Trennung von der Welt in Ägypten erstmal, dann hat sich das Mönchtum von Ägypten auch in anderen Bereichen der Welt ausgebreitet, einen großen Zulauf gefunden hat. Die fleischliche Sünde, die sexuelle Sünde. Man soll halt nicht mit einer Frau gemeinsam verkehren. Weder außerhalb der Ehe noch innerhalb. Wenn wir diesen Text buchstäblich, wortwörtlich verstehen würden, haben wir Schwierigkeiten mit anderen Bibeltexten, die die Ehe beehren und die gesunde, gesund ausgelebte Sexualität unterstützen. Und die Texte muss ich nicht vorlesen. Jesus Christus hat die Ehe unterstützt, die Bibel unterstützt die Ehe, mehret euch, ja, und seid, vervielfältigt euch, mehret euch. Das sind alles wichtige Gebote, die im Alten Testament Adam und Eva, auch Noah, nach der Sintflut mitgegeben wurden. Welche Bedeutung hat aber dann dieser Text? Was ist, was ist so wichtig für die Christen im ersten Jahrhundert und auch für uns heute 2000 Jahre später, wenn wir diesen Text lesen. Ich möchte euch vier Texte kurz vorlesen. Der erste Text befindet sich in 2. Mose Kapitel 32, Vers 6. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. 2. Mose Kapitel 32, Vers 6. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Wisst ihr, welche Geschichte das ist? Es ist eine bekannte Geschichte, lernt man in der Kindersabbatschule. Das ist richtig, das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Ich werde es nicht kommentieren. Dann lese ich den nächsten Text. 4. Mose, Kapitel 25, die Verse 1 bis 2. 4. Mose 25. Die Verse 1 bis 2. Hier wird es deutlicher, zumindest bei Luther. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Und die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Was ist euch aufgefallen? Das ist keine rhetorische Frage. Welche zwei Handlungen gehen immer wieder einher? Sexuelle Ausschweifung mit Anbetung von fremden Göttern. Aus Zeitgründen erspare ich euch die Texte aus Jesaja, aus Amos und so weiter und lese mit euch zwei wichtige Texte aus dem Neuen Testament, 2. Korinther. Erstmal Kapitel 10, die Verse 6 bis 8. 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 6 bis 8. Moment. 1. Korinther, das ist mein Fehler. Der zweite Text ist im 2. Korinther. 1. Korinther 10, 6 bis 8. Das ist aber geschehen, 1. Korinther 10, 6 bis 8. 1. Korinther 10, 6 bis 8. Mein Fehler. 1. Korinther. Überschrieben das warnende Beispiel Israels. Das ist aber geschehen, um zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht in 2. Mose 32, 6. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um zu tanzen. Auch lass uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Und nochmal Vers 9. Lass uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Was macht an dieser Stelle Paulus? Genau das, was wir heute machen. Paulus erzählt eine Geschichte, die 1500 Jahre alt ist. Von seiner Seite aus rückwirkend betrachtet. Er erzählt eine Geschichte, die 1500 Jahre alt ist und bezieht diese Geschichte auf die Gemeinde in Korinth und sagt, Leute, lass uns die alten Fehler des Volkes Israel nicht wiederholen. Warum aber? Worum geht es ihm? Und deswegen bleibe ich bei dem zweiten, bei der gleichen Gemeinde in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Das ist der häufig zitierte Vers. Geht es darum, wie Offenbarung 14,4 zu verstehen ist. 2. Korinther 11,2. Denn ich ereifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Über wen spricht Paulus hier? Über das alte Israel? Über die Gemeinde. Über die neutestamentliche Gemeinde. Wie wird sie beschrieben? Wie eine reine Jungfrau. Wem wird sie zugeführt? Dem Bräutigam, Jesus Christus. Und jetzt lesen wir nochmal Offenbarung 14,4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Und dann, damit es keine Missverständnisse gibt, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Ich weiß, dass es manchmal umständlich ist. Ich habe auch gesagt, dass es letzte Woche, vor zwei Wochen und heute keine klassische Predigt. Es ist immer wichtig, einfach die Zusammenhänge zu sehen, um zu verstehen, was hier tatsächlich die Hauptaussage ist. Was Johannes an diesen sieben Gemeinden im ersten Jahrhundert sagt, ist das Gleiche, was Paulus der Gemeinde in Korinth gesagt hat. Sicherlich ist Griechenland und Türkei, Korinth und Laodicea sind nicht um die Ecke, aber die befinden sich im gleichen Kontext, im gleichen Gemeindekontext des ersten Jahrhunderts nach Christus. Paulus sagt an die Korinther, bitte seid wie eine Jungfrau. Bleibt rein. Es gab genug götzendienerische Versuchungen, Verführungen im Kontext von Korinth. Nicht nur fleischlich, auch geistlich. Genau das Gleiche sagt Johannes an die sieben Gemeinden. Ihr seid diejenigen, die treu geblieben seien. Treu an einem einzigen Mann. Und das ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Und diese 144.000, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Wenn wir die vier Evangelien lesen, stellen wir fest, dass die wichtigste Frage, die immer wieder gestellt wird in den Evangelien, dass Jesus Christus von seinen Jüngern und von den Leuten, die seine Botschaft angenommen haben, immer wieder nachgefolgt ist. Jesus Christus ist nicht alleine unterwegs gewesen. Es gab immer Leute, die ihm gefolgt sind. Und genau dieses Bild wird hier aufgegriffen von Johannes, der selber ein Nachfolger Jesu Christi zu seinen Lebzeiten war. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Das Wort Erstlinge hat mich sehr nachdenklich gemacht. Was will denn hier Johannes sagen? Im Alten Testament gab es einen Brauch. Als die Felder reif waren, die erste Frucht, die eingefahren wurde, eingesammelt wurde, wurde dem Gott geopfert. Und genau diese Idee von den Erstlingen lesen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 16, Vers 5. Das ist interessant, was für eine Codesprache die ersten Christen gepflegt haben. Römer Kapitel 16, Vers 5. Nur als Beispiel. Römer 16, Vers 5. Paulus schickt Grüße an die Gemeinde in Rom Und er sagt, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Es war eine Hausgemeinde. Grüß Epheneus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien, der Erstling für Christus ist. Das sind so Texte, die man überliest. Ich habe sie früher gerne überlesen. Es interessiert mich kaum, wer Paulus da gegrüßt hat. Er lebt sowieso seit 2000 Jahren nicht mehr. Ob ich ihn kenne oder nicht, es ist unwichtig. Aber deswegen sind solche Texte wichtig. Paulus nennt diesen Mann, der in Provinz Asien als einer der Ersten getauft wurde, wie Erstling, die erste Frucht, die für Gott gewonnen wurde. Nur, es geht nicht nur um Menschen, die getauft wurden. Im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20, legt Paulus eine Schippe drauf und sagt und schreibt hier, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Aha, hier geht es nicht nur um die Taufstatistiken, wie viele Leute sind in Asien oder woanders getauft, sondern hier geht es um die Auferstehung Jesu Christi. Jesus Christus ist die Garantie, dass auch alle anderen, die nach ihm und vor ihm gestorben sind und an ihn geglaubt haben, dass sie auferstehen werden. Warum? Weil er der Erstling ist unter denen, die entschlafen sind. Liebe Geschwister, merkt ihr, was hier passiert? Hier haben wir mit einem sehr belesenen Mann, der mit einer extrem unter Druck gesetzte Gemeinde zu tun hat, Gemeinden besser gesagt. Und er versucht ihnen mit einer Codesprache, die sie sehr gut und sehr wohl verstanden haben, wichtige Informationen mitzuteilen. Erstens, seid treu. Treib bitte keine geistliche Hurerei. Sei treu. Folg dem Lamm, wohin es geht. Das, was Jesus Christus auf dieser Erde gepredigt hat und das, was ich praktiziert habe als sein Jünger, bitte, mach das nach. Drittens, ihr seid die Erstlinge. Genauso wie Jesus auferstanden ist, genauso werdet ihr auferstehen. Hab keine Angst vor dem Tod. Steht nicht direkt in dem Text. Aber die Menschen haben das verstanden. Deswegen war für sie das Buch Offenbarung wichtig. Das war kein Codebuch, um auszurechnen, wer der letzte Papst ist. Und ob das Sonntagsgesetz dieses Jahr oder nächstes Jahr verabschiedet wird, versteht ihr? Sondern es war ein existenziell wichtiges Buch, was mit ihrem Leben und mit ihrer Realität zu tun hatte. Um da diesen Punkt abzuschließen, möchte ich einen letzten Text vorlesen. Diejenigen, die sich das notieren, können zu Hause die Texte lesen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 18. Jakobus ist ein kleiner Brief zwischen Hebräer und Offenbarung in der Lutherbibel. Jakobus 1, 18. Und als ich den Text gelesen habe, dachte ich mir, das gibt es nicht. Er hat uns geboren, wer? Jesus, Gott, hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Aha, es geht nicht nur um die Taufzahlen, es geht nicht nur um die Auferstehung Jesu Christi vor 2000 Jahren, die die einzige Hoffnung für uns heute ist, sondern es geht um die Wiederherstellung der neuen Erde durch all jenigen, die sich für Jesus Christus entscheiden, die wiedergeboren sind nach seinem Willen, als Erstlinge. Und wenn man so die ganze Bandbreite allein bei dem Wort Erstling liest, merkt man, wie jemand, der tatsächlich nicht bei Kaufland sich 500 Blätter Druckpapier kaufen könnt ihr für 5,99 und so viel schreiben könnt ihr, wie ihr will, sondern er hatte begrenzten Ressourcen an Schreibmaterial, vermutlich. Wie er mit diesen begrenzten Schreibressourcen auf eine hervorragende Art und Weise eine Botschaft vermittelt, die Trost spendet, die Hoffnung gibt, die ermutigt, die gleichzeitig aber auch ermahnt. 22 Kapitel, liebe Geschwister, das ist ein langes Buch. Und Johannes hat das auf eine hervorragende Art und Weise getan. Noch 2-3 Minuten über den letzten Vers 5. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Hier ist das Motiv des großen Kampfes angedeutet. Johannes Kapitel 8, 44. Ich möchte den Text lesen. Wenn wir sowieso heute viel Bibel lesen, dann machen wir es richtig. Johannes 8, 44. Das Evangelium des Johannes. 8,44. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch, keine Lüge gefunden. Nur der Text geht sogar noch weiter. Im Alten Testament, im Jesaja Kapitel 53, steht genau dieses Wort nur auf Hebräisch. Merme ist das Wort. Und Jesaja beschreibt die Geschichte des leidenden Knechtes, der unsere Schuld auf sich genommen hat und für uns sich geopfert hat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, Vers 7. All das ist bei Jesaja beschrieben. Und in Vers 9 steht, und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan habe und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Das ist so eine geballte christozentrische, christologische Ladung hier, allein in diesen 5 Versen, man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und manchmal bin ich traurig, weil ich als Kind Anfang der 80er Jahre bei diesem Textabschnitt, das Einzige, woran ich mich erinnere, wahrscheinlich ist es eine selektive Erinnerung, war die Frage, wer sind die 144.000? Darüber haben sich die Erwachsenen unterhalten. Und ich stelle mir heute die Frage, hey, seht ihr Jesus Christus nicht in diesem Textabschnitt? Seht ihr nicht das Lamm nicht? Schließlich ist das Lamm wortwörtlich genannt und an vielen Stellen ist auch auf eine ganz hervorragende Art und Weise beschrieben. Sie sind untadelig. Allein über diesen Text, sie sind untadelig, kann ich eine extra Predigt halten. Die Idee ist, dass das Wort untadelig ein Opferlamm beschreibt. Mit anderen Worten, Johannes bedient sich einem kultischen Tempelsprachgebrauch und verwendet ein Wort für die 144.000, was nur für das Lamm Gottes verwendet werden kann. Und der Text ist, könnt ihr zu Hause nachlesen, 1. Petrus 1, 19. Jesus, das unbefleckte Lamm, steht genau das gleiche Wort, Amomos. Jesus ist das unbefleckte Lamm, untadelig, Amomos. Die 144.000, die ihm nachfolgen, sie sind auch Amomos. Sie können nicht von ihrer Kraft heraus untadelig werden. Sie sind untadelig, weil sie dem Lamm nachfolgen. Ich möchte, oder das war mein Ziel, mit diesen zwei Predigten vor zwei Wochen und heute euch ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, dass das Buch Offenbarung mehr ist als das, was ein Theologe daraus finden kann oder eine Kirche daraus liest oder hineinprojiziert. Das Buch Offenbarung ist ein Sammelbecken an wichtige christozentrische Botschaften aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Das sind die Worte von Jacques Dukan, einer der berühmtesten adventistischen Theologen jüdischer Abstammung. Wenn wir Jesus Christus im Buch Offenbarung nicht sehen, wenn wir die Schönheit des Lammes nicht erkennen, können wir sicherlich spekulativ an der einen oder anderen Stelle über das eine oder andere diskutieren und streiten. Das wird uns aber nicht erfüllen. Das wird unser Herz nicht verändern und das wird aus uns nicht bessere Nachfolger Gottes werden. Ich glaube, wir haben in unseren Händen einen Schatz, mit dem wir sehr behutsam umgehen können und wir können eine Menge aus diesem Buch lernen. Ich freue mich aber, dass wir ab nächsten Sabbat mit dem Epheserbrief starten können. Und ich glaube, im Epheserbrief gibt es eine Menge Themen, die für uns heute relevant sind. Genauso wie bei dem Buch Offenbarung. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen. Wir sagen dir Danke, lieber Jesus, für die Offenbarung deines Charakters, für die Kraft, die durch das Wort aus deinem Munde rauskommt und in den letzten 2000 Jahren das Leben von tausenden, Millionen Menschen verändert hat. Bitte hilf uns, die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit der einen oder anderen Bibelauslegung uns nicht auszubremsen, weiter zu suchen nach dem verborgenen Schatz, was du für uns in der Bibel bereitgestellt hast. Segne uns jetzt in dem nächsten Quartal, wo wir uns mit dem Epheserbrief befassen werden. Schenk uns gute Gespräche in den Sabbatschulklassen und Offenheit für das, was du uns mit diesem Brief sagen möchtest. In deinem Namen. Amen.